Ja, und tatsächlich schon unsere vierte Folge von Ungehört, dem Podcast rund um die Tabuthemen der Gesellschaft. Ich bin Janina von Leila Sterne und spreche heute wieder mit Angie von Dein innerer Raum. Hallo, liebe Angie.
Hallo, liebe Janina.
Und heute wollen wir tatsächlich mal über das Thema Erwartungshaltung sprechen. Das haben wir ja im letzten Podcast tatsächlich auch schon mal so ein bisschen angerissen. Und finde ich ein absolut wichtiges Thema, was einem als verwaiste Mama irgendwie jeden Tag irgendwo begegnet, weil es ja einfach so viele verschiedene Parteien gibt, die halt irgendwo eine Erwartungshaltung haben. Und auch in unseren Online-Treffen haben wir das schon das ein oder andere Mal gehabt. Und da freue ich mich heute mit dir als, ich sag mal, neutrale Person da total drüber zu sprechen. Und ja, da würde ich tatsächlich auch erstmal an dich übergeben, Angie.
Ja, vielen Dank, dass ich auch heute wieder dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Ein sehr, sehr spannendes Thema, Erwartungshaltung. Es begegnet uns ja auch immer wieder in unserer Trauergruppe, die wir für Verwaiste und Sternmütter anbieten. Und ja, was erwarten andere, Familie, Freunde, Partner, Arbeitskollegen, was erwartet die Außenwelt von mir und wie gehe ich damit um und was könnte vielleicht, das ist glaube ich so die Schlüsselfrage, was könnten wir alle anders machen? Also sowohl der, an den die Erwartungshaltung gerichtet wird, als vor allem, das merke ich immer wieder, die Erwartungshaltung aufbauen. Ob gewollt oder ungewollt. Ich möchte da gar nicht immer einen bösen Willen hinter vermuten, denn ganz häufig ist es so, dass die Außenstehenden, die gar nicht in dem Thema drin sind, die eben nicht dieses Gefühl haben oder ein anderes, sagen wir es mal so, eben nicht so wie die betroffene Mutter zum Beispiel, die ihr Kind verloren hat, dass die eben gar nicht merken, was ihre Worte bei dem anderen auslösen. Und immer wieder eben auch das Thema, dass wir merken, dass die betreffenden Personen, die in der Situation ganz tief drin stecken, in dem Moment nicht imstande sind, das zu artikulieren, dass es ihnen zu viel ist, dass es ihnen zu doll ist, dass die Erwartung zu hoch ist oder dass sie es nicht können. Häufig ja auch aus diesem Gefühl heraus, ich schaffe im Moment sowieso gar nichts. Ne? So. Ich schaffe nichts. Also ganz häufig hatten wir zum Beispiel bei den Müttern ja auch schon den Punkt, dass die gesagt haben, ich habe es nicht mal geschafft, mein Kind zu behüten. Auch das habe ich schon gehört. Ne? So, also ja, Erwartungshaltung, wir sind schon total tief drin. Ein ganz, ganz großes und wichtiges Thema, das so ganz viele unterschiedliche Facetten hat. Ja, ich freue mich drauf. Ich glaube, das wird eine tolle Folge heute. Wir sind schon direkt tief drin.
Ich freue mich auch drauf. Was ich dazu sagen kann, tatsächlich, am Anfang habe ich selber an mich Erwartungshaltung gehabt. Ich habe tatsächlich, also die Tage jetzt vor der Bestattung von Leila mal komplett auf eine ganz andere Karte gepackt, weil da war man in Trance, da hat man irgendwie einfach nur, man hat es nicht realisiert, man war irgendwie in so einem Schwebezustand. Aber tatsächlich war es so, ich hatte an mich selber die Erwartungshaltung gepackt, jeden Tag aufzustehen, mich zu duschen und anzuziehen. Also das war für mich selber so eine Erwartungshaltung, die ich an mich selber hatte. Und für Menschen, die jetzt sowas noch nicht durchlebt haben, hört sich das jetzt so an. Ja, okay, wow, sie zieht sich an, sie duscht sich und macht sich fertig. Das war für mich selber tatsächlich eine große Aufgabe, aber es hat mir geholfen, weil ich mir alle paar Tage eine Kleinigkeit wirklich dazu genommen habe. Dann irgendwie so, okay, jetzt kümmere ich mich auch noch um das und das. Also das hört sich wirklich banal jetzt an für viele, aber mir selber hat die Erwartungshaltung, die ich selber an mich hatte irgendwo, einen gewissen Ablauf irgendwo in meinen Tag reingebracht.
Also, ich glaube, also zum einen finde ich, hast du das genau richtig gemacht, dass du für dich eine so eine Grunderwartungshaltung an dich selber aufgebaut hast und gesagt hast, nennen wir es mal tägliche Spielregeln. Ne? Ich habe gewisse Spielregeln, an die ich mich zu halten habe für jeden Tag. Weil natürlich ist dieses, also ich glaube, mehr Menschen verstehen, was du gerade gesagt hast, als du glaubst. Denn das kommt ja so ähnlich dem Thema Depression auch, ne? Wo die Menschen das häufig ähnlich empfinden, sagen, ich kann das Bett nicht mal verlassen, es fällt mir total schwer. Und ich glaube, es ist in sehr, sehr vielen Krankheitsbildern findet sich das wieder und eben auch in Trauer, in Stresssituationen. Es sind ganz viele Sequenzen, wo eben der Körper, ich möchte mal sagen, ja, es ist im Prinzip der Körper wirklich streikt und sagt, ich tilt, hier geht nichts mehr. Das ist eben einfach auch, dass der Körper vollkommen leer gelaufen ist. Also, dass das, was Trauer mit dir macht, das frisst ja so viel Energie, ne? Das darf man ja nicht unterschätzen. Nur weil man sich nicht bewegt, in einem drin bewegt sich ganz viel. Und es saugt dir
Total.
deine ganze Kraft und deine ganze Energie aus deinem Körper oder so, er fühlt es sich an. Und dass man wirklich sagt, ich kann nicht mehr. Und dann ist wirklich dieses Aufstehen, ich kann es ja selber, da kann ich wirklich sagen, da kann ich auch Lieder von singen, dort zu morgens aufzuwachen und sagen, kann nicht, es geht nicht. Und ja, diese Erwartungshaltung an sich zu haben, zu sagen, das ist meine Pflicht für mich, ich stehe auf, ich gehe duschen, ich mache mich fertig, was schon unheimlich viel Kraft kosten kann. Ja. Das
Ja.
geht sicherlich nicht jedem Menschen so, muss man auch sagen. Es gibt bestimmt jetzt auch Zuhörerinnen oder Zuhörer, die sagen, also das kann ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen. Muss man auch nicht. Und herzlichen Glückwunsch an jeden Menschen, der dieses Gefühl noch
Ja.
nicht kennengelernt hat. Denn ich finde, dieses Gefühl, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, die Kontrolle über sich zu verlieren. Also mir ging das wirklich so, dass ich das Gefühl hatte,
Total,
ich
total.
verliere gerade hoffnungslos die Kontrolle über mich selber.
Nee.
Das zum Beispiel während meines Burnouts, hatte ich ja mal erzählt, dass ich einen hatte vor einigen Jahren. Da war mein Arbeitszimmer unterm Dach. Und ich konnte diese Treppe nicht hochsteigen. Es ging nicht. Ich konnte wirklich vom ersten Erdgeschoss,
Sind die einfachsten
voll
Sachen.
verrückt, vom Erdgeschoss bis zum ersten Stock, die Treppe, aber die zweite, es ging nicht. Und das ist es. Und das ist wirklich das Gefühl vom Kontrollverlust über sich selbst. Und ich finde, das ist das Allerschwierigste. Kommen wir aber zu unserem eigentlichen Ziel. Ja.
Ja, und auch so kleine Entscheidungen treffen oder so.
Total.
Also so, ich war zum Beispiel total überfordert mit Entscheidungen treffen. Und wir reden jetzt nicht über Entscheidungen, wo kaufen wir ein Haus oder so. Wir reden so über Entscheidungen, was willst du essen? Ich habe das Gefühl gehabt, weil du eben so sagst, Kontrollverlust vom Körper, das habe ich irgendwie komplett gehabt, weil ich halt echt. Mir sind solche Sachen, und die haben mich dann auch so unter Stress gesetzt, wann ich nämlich zum Beispiel dachte, mein Gegenüber erwartet jetzt von mir auch die Antwort.
Absolut.
Mein Gegenüber erwartet jetzt, dass ich einfach sagen kann, was ich essen will, was ich trinken will. Oder auch schon so diese Frage, wie geht es dir? Das war für mich, und es ist selbst heute noch ganz oft so, dass ich mich selber frage, welche Erwartung hat mein Gegenüber gerade? Hatte die Erwartung, Janina hält jetzt einfach ihre Schnauze und erzählt mir gar nicht, wie es ihr wirklich geht? Oder hat mein Gegenüber die Erwartung und ist auch bereit dazu zu hören, es geht mir nicht gut.
Wobei
Ich
ich
bin
sagen muss,
wirklich gerade wieder in so einem Strudel.
ich finde diese Frage, ne, diese Frage mit, wie geht es dir? Das ist für viele Menschen so eine Frage nebenbei, so eine Höflichkeitsfloskel, ne, so wie geht es dir? Aber ich finde auch, wenn man sich das mal ganz genau überlegt, ist die echt schon so, das ist so eine Frage aus dem obersten Regal, ne? Wirklich, wo man sagt so, weißt du, das ist so keine Glücklichware, das ist wirklich so von ganz oben der teuerste Preis, ne? Das ist so AAA plus. Du sagst so, hey, wie geht es dir? Das ist ja die Büchse der Pandora, ne? Aber ich finde tatsächlich auch zu diesen Entscheidungssachen genauso was, wie du sagst, was willst du heute essen? Und dann ich stehe davor und denke, ey, das ist gerade in meinem Leben so.
Dann kommt die Frage, hast du überhaupt Hunger?
Was fühle ich?
Was ist, macht dein Körper gerade? Ja, also das ist so dieses so, und ich habe das gemerkt, mich haben wirklich diese banalen Fragen immer so unter Druck gesetzt, dass ich mich auch, also, und ich habe nie Platzangst zum Glück gehabt, aber ich habe das wirklich so das Gefühl gehabt, dass ich eingeengt werde von solchen Fragen, weil ich halt aber auch dachte, Moment mal, das Umfeld erwartet jetzt Antworten. Das Umfeld erwartet eine Janina. Und da kommen wir so ganz gut zu dem Thema Erwartungshaltung, zum Beispiel von Freunde, Familie, Partner, Partnerin. Man ist nach so einem Ereignis nicht mehr die
Nee,
Alte.
das hatten wir ja
Und
schon ganz oft, dass wir das gesagt haben, ne?
du musst dich selber erstmal neu kennenlernen. Das fand ich ganz schwierig. Also ich hatte ja mit mir selber erstmal eine neue Kennenlernphase, wo ich selber ganz oft überlegen musste, okay, ist das jetzt wirklich so die neue Janina? Und das ist natürlich für das Umfeld, für die ist das nicht nachzuvollziehen, da verändert sich jetzt ein Mensch, sondern ganz oft kriegst du leider dann auch so dieses Gefühl so, hey, jetzt ist doch mal gut. Also, jetzt hast du getrauert, du hast geweint, wir haben deine Tochter beerdigt, es ist alles schön, aber das Leben muss jetzt weitergehen. Ja, mein Leben ist weitergegangen, das ist es, aber halt ganz anders. Und da muss ich tatsächlich sagen, das ist so eine Erwartungshaltung, wo ich tatsächlich sehr stolz und froh bin, dass ich für mich selber Entscheidungen getroffen habe, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Ich glaube, viele sind da immer sehr am Hasseln und schlucken dann ihre eigenen Bedürfnisse dazu. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe meine eigenen Bedürfnisse nicht nach hinten gestellt. Aber dieses, was erwartet, ja, Freunde, Familie, das Umfeld, Partner, Partnerin, das ist, glaube ich, etwas, wo wir sehr gut ansetzen können, wo wir wirklich sagen können, wie kann man es auch einfacher gestalten für das Umfeld, damit die mit so einer trauernden Person anders umgehen.
Also das, was ich immer wieder feststelle, ist, was du auch gerade sagst, das eine ist immer schon mal reden hilft. Ne? Das ist für beide Seiten geht das immer. Sprechen, denn Menschen kann geholfen werden, wenn der eine, wenn jeder dem
Ja.
anderen halt wirklich auch genau mitteilt, was er eigentlich gerade von dem anderen möchte. Weil ich glaube, viele Probleme entstehen eben durch den Raum zwischen Frage und Antwort. Ne? Dass es nicht ganz klar gesagt wurde. Oder dadurch auch nicht ganz klar verstanden wird, was möchtest du eigentlich? Was möchte ich? Was möchte ich dir sagen? Was verstehst du von mir? Und ja, die Erwartung der anderen. Wenn ich mit den Frauen spreche, merke ich immer wieder, dass die genau das, was du sagst, total verunsichert sind, weil sie selbst in einer Phase stecken, in der sie sich selbst neu kennenlernen müssen, weil sie eben nicht mehr die Alte sind. Weil sie gerade, sie sind eben nicht mehr, wie du auch sagst, Janina, sondern sie ist jetzt Janina, die Mutter von Leila, die einen Tag nach der Geburt verstorben ist. Das ist so ein neuer Sachverhalt. Und man kennt sich ja noch gar nicht selber. Man weiß also gar nicht, was will ich eigentlich? Ist Pink noch meine Lieblingsfarbe? Ist Grün noch meine Lieblingsfarbe? Oder ist es jetzt was ganz Ja.
anderes? Es bringt alles durcheinander. Es ist wirklich, das ganze Leben ist durcheinander geschüttelt und die Teile sitzen auch noch nicht wieder am Boden. Ne? Ich sage ja gerne, dass das Universum sortiert sich neu, aber nee, am Arsch, da ist noch nicht ein Teil irgendwo gelandet, sondern alles ist in der Luft und man hat noch nicht mal die Idee, ob es überhaupt irgendwann landet, ob das überhaupt was da rauskommt. Und jetzt kommt einer und sagt,
Das ist es.
ne?
Was ist es?
Ja, wir hatten das ja vor kurzem. Da hat eine Mutter in einer von unseren Online-Treffen auch gesagt, ich weiß auch gar nicht, ob ich will, dass das aufhört. Ich weiß nicht, ob ich will, dass das aufhört, weil ich Angst davor habe,
Ja.
wenn dieses Gefühl aufhört,
dass ich mein Kind irgendwie vergessen habe, dass es nicht mehr so präsent ist. Und auch das ist etwas, ich glaube, ich sage heute immer so gerne, so oft ich glaube, aber es ist tatsächlich so mein Inneres, viele Außenstehende. Und damit meine ich schon angefangen beim Partner, weil auch der Partner ist in dem Moment außenstehend. Die Eltern, die Geschwister, alle, die außen stehen, erahnen gar nicht, wie es den Menschen geht. Die können das gar nicht, weil man es aber auch nicht sagt. Ne? Weil man es gar nicht sagt. Viele sagen es eben auch nicht, weil sie das Gefühl haben, wenn ich das jemandem sage, denken die, ich bin bescheuert.
Nee, tatsächlich muss ich sagen, ich war da sehr begeistert. Mein Mann sagte das gestern im Auto von sich aus, wo er sagte, er so, weißt du, Trinida, dadurch, dass unsere Tochter einen Tag nach ihrer Geburt verstorben ist, kann man nachempfinden, wie es wirklich in dir aussieht als Mama. Und da war ich sehr dankbar, dass er das mal von sich aus gesehen hat,
ja.
Weil ich war sehr oft in so einer Situation, wo ich wirklich kurz davor war, jemanden anzuschreien und zu sagen, nein, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie das als Mutter ist. Und es ist, ich weiß selber, ich habe meine Oma verloren vor 4 Jahren. Das ist meine Löwenmama, die habe ich geliebt ohne Ende. Und da kann ich auch heute noch weinen. Also ich habe das heute noch ganz oft, dass ich es verfluche, dass sie in dieser Zeit nicht bei mir ist. Trotzdem ein ganz anderer Schmerz. Es
ja.
Ist, also bei meiner Oma war es vielleicht die ersten 2 Wochen so, dass meine Oma morgens der erste Gedanke war und abends der letzte Gedanke. Jetzt naht sich bei mir ja jetzt bald der erste Geburtstag und der erste Todestag. Und es ist heute noch so, dass mein erster und letzter Gedanke tatsächlich wirklich Leila ist. Und das ist als Mutter nochmal was anderes. Und ich finde halt da einfach, wir müssen empathievoller in dieser Gesellschaft sein. Wir können nicht versuchen, Schmerz und Schmerz wie Äpfel und Äpfel zu vergleichen, wenn es nicht wirklich 1:1 der gleiche Schmerz ist. Und auch da, selbst 2 Mütter können unterschiedlich trauern, Angie. Also selbst 2 Mütter können unterschiedlich trauern. Und nur weil ich es vielleicht heute so empfinde, verurteile ich zum Beispiel nicht die Mama, die sagt, nee, bei mir kommen eigentlich auch so Tage, wo ich vielleicht gar nicht dran denke, okay, oder so. Das heißt, wir müssen da wirklich als Gesellschaft mehr dazu hin. Entweder kapse ich mich davon ab und sage, Trauer ist nicht so meins, das passt nicht in mein Universum, sage ich mal. Ich distanziere mich von solchen Menschen. Aber wenn ich mit solchen Menschen wirklich bereit bin, auch den Kontakt zu haben, dann finde ich tatsächlich, ohne Vorurteile daran zu gehen, ohne ein, ich erwarte aber von dir, dass du wieder so und so bist oder deine Trauer ist so und so. Entweder gibt man der trauernden Person die Möglichkeit, sich selber zu erklären, selber zu sagen, was bewegt einen, was triggert einen in dem Moment, was raubt einen den Schlaf oder so. Aber ohne dieses, ich erwarte von dir, weil das ist wirklich etwas, was dazu führt. Und da spreche ich aus eigener Erfahrung, weil auch in meinem Umfeld gab es ja wirklich genug Menschen, die der Meinung waren, Erwartungen an mich zu haben. Mhm. Also Erwartungen, wie ich damit umgehe, dass mir jemand aus der Familie wirklich den schlimmsten Schmerz überhaupt nach kürzester Zeit zugefügt hat, wo andere aus der Familie dann meinten, Janina, irgendwann kannst du vielleicht schon wieder verzeihen oder sieh es doch mal so und so, wo ich sage, ihr versteht es ja alle nicht, ihr könnt doch nicht eine Erwartung jetzt gerade in dieser Situation an mich haben. Und ich finde einfach, man darf da nicht diese Person in die Enge treiben, weil es führt dazu, dass die Person sich komplett distanziert.
Das ist es. Ich glaube, du hast da nochmal,
war schon wieder das, ich glaube, ne? Ein verrückter Tag heute.
Du hast da was ganz, ganz Entscheidendes gesagt. Man darf die Person nicht so in die Enge treiben. Sicherlich sind sowas manchmal Sätze, die man sagt, um den anderen so ein bisschen, vielleicht auch ein ganz klein bisschen vor sich selbst zu schützen, um ihn davor zu schützen, dass er nicht etwas sagt, was er hinterher jetzt vielleicht auch bereut. Das Geheimnis aus meiner Sicht bei diesem ganzen Thema liegt immer wieder wirklich in dem Miteinander reden. Nämlich wieder bei der Frage, wie geht es dir eigentlich? Geht das eigentlich für dich gerade? Wie geht es dir jetzt in diesem Moment mit dem Ganzen? Also zu sagen, du, wie geht es dir denn? Ja, wo wollen wir anfangen? Ich bin mit meinem Zeh gegen die Tür gerannt oder was in meinem Herzen, ne? So. Aber man kann es ja auch mal ein bisschen feiner machen. Man könnte ja auch zum Beispiel sagen, wie geht es dir mit genau diesem Thema? Wir hatten dann neulich das Gespräch, da ging es um irgendeine Feier, wo du gesagt hattest, das passt für mich eben nicht. Ne? Man könnte eben ja auch sagen, nehmen wir an, da haben Eltern gerade ihr Kind verloren oder zum Beispiel auch nach einem Jahr, es nähert sich ein besonderer Tag und man möchte aber, warum auch immer, finde ich genau an diesem Tag, da passieren ja nun auch noch mehr Sachen, das wäre ein wunderbar geeigneter Termin für irgendetwas anderes. So, nun könnte ich dich ja einfach fragen. Ich könnte dich doch einfach fragen, sagen, Janina, pass auf, ich habe folgendes Thema, würde gerne das und das und das veranstalten. Aus dem und dem und dem Grund würde es genau auf dieses Datum fallen. Wie geht es dir damit? Das können wir tun. Könnten wir es vielleicht irgendwie anders gestalten? Oder sowas wie das erste Weihnachtsfest oder was? Irgendwie solche Sachen, wo man eben sagt, auch das sind Sachen, die wir immer wieder auch hören, womit da sagen, wir sind zu einer Hochzeit eingeladen und da kommen alles schwangere Frauen und mich belastet das total und ich kann da nicht hingehen. Ich habe das Gefühl, ich kann nicht. Ja. Und dann andere sagen, mein Gott, das ist ja nun schon, also langsam musst du ja auch mal wieder ins Leben starten oder das Leben der anderen geht ja weiter. Du kannst dich ja jetzt nicht für immer zurückziehen. Wie wäre es denn einfach zu sagen, hey, magst du mir sagen, wie geht es dir denn in dem Moment? Warum möchtest du das denn nicht? Magst du drüber reden? Dass man sich das einfach mal anhört, was in der Person vor sich geht. Sicherlich kenne ich die Antwort auch. Ich möchte mit denen gar nicht darüber reden. Vollkommen in Ordnung, kann man sagen. Sicherlich wissen aber wirklich viele eben gar nicht, warum, wie es denen geht, nicht warum sie nicht kommen wollen. Ja, das haben sie ja gesagt. Aber was sie wirklich fühlen und die betroffenen Menschen genau an dem Punkt abzuholen, vielleicht auch mal zu sagen, hey, was hältst du davon, wenn ich mit dir zusammengehe? Würde dir das helfen? Also, sagen wir von der Hochzeit abgesehen. Also, wir haben ja auch so Sachen wie Elternabend in Kindergärten oder. Ne? Einfach zu sagen, vorher vielleicht mal zu sagen, ich rufe die Mutter an und sage, du, ich könnte mir vorstellen, dass das eine schwierige Situation für dich ist. Brauchst du Unterstützung? Würde es dir helfen, wenn ich das mit dir gemeinsam mache? Kann ich dir überhaupt irgendwie zur Seite stehen? Was würdest du dir wünschen? Irgendwie sowas. Irgendetwas, ne? Ich denke, damit würde es so vielen Leuten echt besser gehen. Und einfach sagt, ihr seid die, die gerade das Thema haben. Was können wir anderen dafür machen? Wieso muss sich der Trauernde wieder in die Gesellschaft einpassen? Warum kann sich nicht die Gesellschaft auch mal an den Trauernden anpassen und sagen, hey, wie geht's euch? Wie geht es euch damit? Oder was schlagt ihr denn vor? Wie können wir das gestalten, damit es euch dabei gut geht? Wenn ihr dann sagt, ehrlich gesagt gar nicht, weil wir wollen da gar nicht dran teilnehmen, dann ist das ja eure Sache, ne?
Das wäre halt schön, wenn man so vorgehen würde, ne? Ich sag mal, Arbeit ist ja auch so ein gutes Beispiel. Du bist ja quasi gezwungen, dadurch, dass irgendwann dein Krankengeld ausläuft oder so, ist der ein oder andere gezwungen, diesen Schritt Richtung Arbeit wieder zu gehen. Das heißt, da sind es ja sogar Institutionen, die es verlangen. Und da muss ich zum Beispiel sagen, es gibt da so viel Möglichkeit, wo auch ein Arbeitgeber es schaffen kann, dass die Person, die zurückkommt, und es ist wirklich so zurückkommen, ein Neuanfang quasi, weil man weiß auch gar nicht, kann man dieser Arbeit noch nachgehen. Mhm. Ich weiß, wie ich mich am Anfang verrückt gemacht habe, als mir so die leichtesten Sachen nicht so schwer gefallen sind und so viel Zeit gekostet haben und ich gemerkt habe, ich konnte mich nicht konzentrieren, ich konnte mir keine Sachen merken. Und da muss ich sagen, da war ich jetzt so begeistert von dem Arbeitgeber meiner Schwägerin. Da ist auch eine verwaiste Mama, die jetzt zur Arbeit wieder zurückgekehrt ist. Und da hat tatsächlich der Arbeitgeber im Vorwege so ein Coaching gebucht, wo es halt wirklich mal so um den Umgang mit Trauernden ging. Also nicht nur verwaiste Mütter, klar, das haben die auch nochmal zusätzlich mit da aufgenommen, aber halt auch so allgemein. Und da muss ich einfach so sagen, ich weiß noch, ich habe damals von mir aus quasi den anderen, gut, ich habe aber auch das Glück, ich habe eine andere Position, ich konnte mir aussuchen, wann ich wie wo arbeite, aber ich habe halt allen Führungskräften vorher ein kurzes Memo geschickt, dass ich es einfach nicht wünsche, dass ich angesprochen werde da drauf oder so, dass ich selber mir aussuchen möchte, wann ich rede, mit wem ich rede. Und da wurde tatsächlich auch Rücksicht drauf genommen. Aber gut, wäre ich jetzt nicht in dieser Führungsposition da und hätte diese Möglichkeiten gehabt, weiß ich auch nicht, ob das so klappt. Aber du kennst mich ja auch. Ich bin ein Mensch, ich spreche es dann auch einfach direkt an. Das können viele nicht, ne? Und da kann das tatsächlich, das kann zu Panikattacken kommen. Also ich weiß es ja selber, wie schnell du wirklich auch in solche Panikattacken reinkommst. Also viele sehen ja immer nur dieses total eine trauernde Mama, die weint vielleicht ein bisschen, aber ich weiß zum Beispiel, wie schlimm das für mich manchmal war, wenn ich solche Flashbacks hatte und solche Panikattacken. Da hatte ich echt Angst vor. Es sind einfach so viele Sachen, die auf einen eintrudeln. Ne?
Es ist ja schon, geht ja schon damit los, dass eben Menschen, die selber noch nie so in Trauer verfallen sind, warum auch immer, das, also ist ja breit gefächert, es muss ja nicht zwangsläufig ein Mensch sein, es kann auch ein Tier sein, der Arbeitsplatz, was auch immer, man hat ein Verlust und entstehende Traurigkeit oder entstehende Trauer und die das eben gar nicht nachvollziehen können, die das eben gar nicht wissen und denen das gar nicht klar ist und die wirklich so ein Bild vor Augen haben. Entschuldigung, wenn ich da so ein bisschen schmunzeln muss, aber ich hatte gerade nämlich wieder so eine Begegnung, die davon ausgehen, also die Menschen sitzen da und heulen die ganze Zeit, ne? So. Und so ist es ja nicht.
Trauer kann so vielseitig sein.
Aber das ist ja auch
wieder das Problem, Angie. Das ist ja auch wieder dieses Problem. Trauer kann so vielseitig sein. Ich erinnere mich an eine Mama, die letztens quasi schon so vorsichtig erwähnt, ich habe was gemacht, was mir Spaß gebracht hat. Und wir hatten einen tollen Tag. Und was denken jetzt die anderen im Umfeld alle? Die haben diese Erwartung, die trauern ja wohl nicht mehr um ihren Sohn. Und das finde ich halt so, das ist ja das Schockierende. Also, ich weiß nicht, also, man ist vielleicht als verwaiste Mama Mitte 20, Anfang 30, Anfang 40 oder so. Oder auch älter. Und ich fand das so krass, als sie so sagte, so, ja, ich habe was gemacht, was uns Freude gemacht hat, mir und meinem Mann, aber jetzt denken alle anderen, bei mir ist ja alles wieder okay und da darf keine Trauer mehr sein.
Genau, tatsächlich ist auch dieser Satz, schön, dich endlich wieder lachen zu sehen, jetzt geht's ja mit dir bergauf, jetzt hast du das Schlimmste überstanden.
gesagt, ja,
bitte. Ja, ich denke aber, dass wirklich dieses viele, die Menschen meinen, das, was sie sagen, wirklich aus tiefstem Herzen total gut. Ne? Gut gemeint ist natürlich am Ende nicht gut gemacht. Aber der Grundgedanke ist erstmal so ein guter. Dass sie sich wirklich auch für dich freuen wollen und wirklich dir sagen wollen, hey, schön, dass das natürlich so gar nicht der Realität entspricht, sondern dass das jetzt einfach mal eine Momentaufnahme war. Es war jetzt im Moment gerade mal total schön. Danke. Das ändert aber nichts daran, dass der Rest noch total in Trauer ist. Und die Trauer wahrscheinlich auch nie ganz gehen wird. Es resultiert ja nicht immer zwangsläufig eine Erwartungshaltung draus. Ich denke, viele wirklich formulieren es einfach doof oder sind sich eben nicht im Klaren darüber, was sie mit dem anderen machen. Und ich appelliere immer sehr an die Außenstehenden. Ich habe schon auch schon mehrfach gesagt, ich glaube, das Schlimmste oder der wichtigste Aspekt an der Trauerarbeit ist eigentlich, dass die Gesellschaft lernt, damit umzugehen. Gar nicht die Trauernden selbst, weil der Trauernde selbst steckt in seiner Trauer total drin, sondern dass alle anderen lernen, die Außenstehenden, wie sie mit den Menschen umgehen. Du sagtest es gerade mit dem Beruf, wirklich der trauernden Person eine Brücke zu bauen, zu sagen, kannst du schon? Wie geht es dir? Kannst du wirklich schon zurückkommen? Wie viel Belastung kannst du schon ab? Was können wir für dich tun? Wie möchtest du es gerne haben? Was ist dir wichtig, wenn du zurückkommst? Und das ist so, der Ball wird so auf die andere Richtung, wird in die andere Richtung so gegeben. Ne? Ich kann das gerade so von mir selbst berichten. Ich war nun relativ lange krankgeschrieben. Ich musste mich operieren lassen. Und wenn immer, bist du denn noch krank? Ne? So, wann ist denn der richtige Zeitpunkt zurückzugehen? Wann ist der richtige Zeitpunkt, sich nicht mehr zu schonen? Sie können alles machen, was ihnen gut tut. Es darf nur nicht zu viel sein. Was tut mir gut? Was ist zu viel? Ich weiß es nicht. Und genauso ging mir das in meiner Trauer auch, dass ich gemerkt habe, ich kann diese viele Fragen kann ich gar nicht so, ne, ich kann vieles gar nicht so beantworten, weil ich es echt nicht weiß, ne? Und dann ist es so ein, ich finde, so ein liebevolles Miteinander, wirklich zu sagen, pass auf, hast du irgendeine Idee, wie du es dir wünschen würdest? Und lass es uns doch einfach probieren und wir gucken einfach mal gemeinsam. Dieses, die Hand reichen, ich denke, das ist so das Wichtige, dem anderen die Hand zu reichen und zu sagen, hey, pass auf, ich kann mir vorstellen, dass du im Moment gar nicht, in vielen Punkten gar nicht genau weißt, was du willst oder nicht willst, was geht oder was nicht geht. Ich weiß es auch gerade gar nicht, ne? Aber lass uns doch gemeinsam gucken, was wir wirklich machen können. Gemeinsam. Und du sagst, gehst so weit, wie es geht. So, sicherlich ist das nicht immer in allen Lebenslagen möglich. Gerade im Arbeitsleben ist das häufig nicht möglich. Da ist wirklich 100% oder gar nicht. Das ist in vielen Berufen so. Und dann muss ich für mich den Mut haben zu sagen, wenn ich noch nicht 100% geben kann und wenn ich noch nicht 100% performen kann, dann bin ich eben noch nicht arbeitsfähig. Und dann muss ich dann wirklich sagen, nein, wenn mein Arbeitgeber mir nicht die Möglichkeit bieten kann, eben halbe Kraft zu fahren, mich wieder einzugliedern, was man ja zum Beispiel auch nach jeder langen Krankheit machen kann, sich wieder eingliedern lassen. Und ich finde, das wäre gerade in solchen Situationen auch besonders wichtig, sich wirklich wieder einzugliedern und langsam Schritt für Schritt zu gucken, wie viel geht, ne, wie viel geht, was geht eben noch nicht. Dann wirklich zu sagen, nein, dann bleibe ich eben wirklich noch zu Hause. Klar, ich weiß, das ist das Geldthema. Das haben wir alle oder zumindest viele in der Bevölkerung, dass man dann wirklich gut gucken muss, geht das oder geht es nicht. Aber am Ende denke ich auch, die Gesundheit steht vorne. Aber losgelöst vom Arbeitsleben ist es eben auch in allen anderen Bereichen so. Und ich gerade, du sprachst das an mit deiner Familie. Ich finde gerade der familiäre Kontext spielt eine total große Rolle, wirklich. Diese Erwartungshaltung innerhalb der Familie, wenn es um Familienfeiern geht, wenn es um so Kleinigkeiten geht, dieses Familienfeierthema ist eins, das uns ja immer wieder begegnet, total faszinierend. Dass dann dieses, ja, wir kommen alle zusammen, du kommst jetzt dazu. Und dass da immer dieses erwartet wird, ja, wir sind doch aber eine Familie. Das kann ja jetzt nicht schlimm sein. Wieso hast du ein Problem damit, ja, mit uns zusammenzukommen? Denn wir sind doch deine Familie. Wir sind doch Familie. Ja, das
Und wir haben alle jemanden verloren.
Ja, auch
ne?
Das
darf man ja
ganz
auch
schöner
nicht.
Satz. Wir haben ja
Richtig.
alle jemanden verloren. Und da, das ist genau das, wo ich denke, ja, wir haben, also gerade jetzt bei dem Kinderthema, ne, gerade bei den verwaisten Eltern, ja, wir haben alle jemanden verloren, das ist richtig, aber eben jeder auf seine Art und Weise. Und die Eltern haben ihr Kind verloren. Ja, ja, die Großeltern haben ihr Enkelkind verloren, aber die Eltern haben ihr Kind verloren. Dass sie geboren haben, dass sie gezeugt haben, dass sie auf diese Welt gebracht haben. Und das ist schon ein bisschen anmaßend zu sagen, wir haben alle, ja, wir haben alle jemanden verloren, aber, ne?
Ja.
Und vor allem dieses Argument mit, wir sind doch eine Familie, gerade das kann häufig ja auch unheimlich stressen. Und gerade das kann auch sehr belastend sein. Nämlich dieses, wir sind doch eine Familie, wir sind doch Fleisch und Blut, wir gehören doch alle zueinander. Wir wissen doch, wie es dir geht. Nein, häufig ist es auch die Familie, die eben Sachen bei den trauernden Menschen oder gerade in unserem Fall bei den trauernden Müttern, bei den verwaisten, verlassenen Müttern, gerade da ist es häufig die Familie, die unheimlich Themen auslöst.
Ich kann da nur empfehlen, egal ob verwaiste Mama, verwaister Vater oder auch alle anderen. Es ist nicht egoistisch auszusprechen, was man sich wünscht. Und es ist dann die Frage, was sein Gegenüber, ob jetzt Freunde, Familie, Bekannte oder so daraus machen. Und es ist auch genauso in Ordnung, sich erstmal zurückzuziehen. Ich habe ja zum Beispiel damals gesagt, und habe tatsächlich eine Nachricht verfasst an einige Leute, wo ich gesagt habe, hey, ich brauche jetzt erstmal Zeit für mich und ich bin jetzt erstmal quasi offline. Und das ist genauso in Ordnung. Und es ist auch genauso in Ordnung, irgendwelche Familienfeiern oder andere Feiern nicht zu besuchen, weil man sich nicht danach fühlt. Und ich finde, wir haben ja als verwaiste Eltern sowieso schon genug Themen, die wir Tag ein, Tag aus in unserem Rucksack mittragen. Und da ist es halt wirklich so, denkt da wirklich einfach mehr an euch. Also weil ich finde, das steht sowieso jeder Person zu. Also auch mal weg von verwaiste Eltern. Also ob es jemand emotional, psychisch oder so nicht gut geht. Ich finde tatsächlich, dass man viel mehr darauf achten muss, wie geht es mir selber, wie fühle ich mich damit und so weiter, bevor ich immer gucke, allen anderen es recht zu machen. Weil das ist tatsächlich etwas, was ich gelernt habe. Früher war es mir immer wichtig, Hauptsache allen anderen geht's gut, Hauptsache allen anderen recht gemacht. Immer da drauf geschaut und das dankt dir am Ende auch keiner richtig. Und
absolut.
Vor allem kriegst du irgendwann die Retourkutsche, wenn es dir mal schlecht geht. Und deswegen sage ich da ganz ehrlich, achte da einfach auf euch.
Ich möchte auch sagen, also ich appelliere da auch an jede und jeden Betroffenen, wirklich, wie du auch schon sagst, zum einen auf sich selbst zu hören und zu achten und wirklich zu gucken, was brauche ich eigentlich? Und eben wirklich drüber zu sprechen und es auch zu sagen. Und man kann Dinge immer auf verschiedenen Wegen sagen. Ich finde, ein freundlicher Weg ist immer ein guter Weg. Wirklich einfach zu sagen, ganz ehrlich zu sagen, du pass auf, ich kann das nicht, ich möchte das nicht, weil, oder ich brauche gerade das und das, weil, und wirklich, ja, wirklich drüber sprechen. Achte auf dich selbst und gucke, was brauchst du? Und setze dann auch deine Grenzen, indem du entweder sagst, ich brauche jetzt wirklich meine Ruhe oder ich brauche etwas anderes. Wenn wir alle viel mehr darüber sprechen, was wir brauchen und dem anderen alle auch mehr zuhören, was der andere braucht und auch nachfragen. Ich denke, das ist alles eine Frage von Geben und Nehmen, ne? Ein sehr gesellschaftliches Problem. Wir neigen ja dazu, den Kosmos gerne sehr, sehr um uns selbst drehen zu lassen. Häufig zu so unpassenden Zeitpunkten. Also ein großer Egoismus. Aber wenn wir ihn brauchen, witzigerweise, wenn gar nichts los ist, ja, dann schaffen wir das total. Aber wenn auf einmal was mit uns passiert und wir wirklich in der Not sind und diesen Drang haben und uns schützen müssen oder uns aufpäppeln müssen, wirklich sagen, ich muss mich selber gerade wirklich vom Boden irgendwie wieder hochholen, versuchen, wieder auf meine Füße zu kommen, dann schaffen wir es häufig nicht. Ne? Weder nach Hilfe zu fragen, auch das ist etwas, wirklich zu sagen, ich kann das jetzt nicht und ich brauche Unterstützung dabei, weil ich es alleine nicht schaffe. Und da auch wieder die Erwartung, ich kann deinen Erwartungen gerade nicht entsprechen, weil ich es einfach noch nicht schaffe. Ich schaffe es nicht. Und ich brauche Unterstützung dabei. Wenn du möchtest, dass ich das tue, dann brauche ich deine Hilfe. Ne? Geben und nehmen. Und eben im Gegenzug auch von sich aus zu sagen, ich kann das nicht. Ich merke das, wenn wir drüber sprechen, wie schwierig dieses ganze Thema mit der Erwartung eigentlich ist. Und mich
was
würde
ich
das
da
wahnsinnig
finden würde, Angie. Weißt du, was ich da gut finden würde? Dass wir in der nächsten Folge, dann ist es tatsächlich unsere 5. Folge, nochmal weitermachen beim Thema Erwartung. Und zwar für 2 bestimmte Bereiche. Und zwar, was wird eigentlich erwartet von verwaisten Eltern, die bereits ein Erdenkind haben und dann halt ein Sternkind dazu bekommen haben. Aber auch genauso, was wird erwartet von Eltern, die ein Regenbogenkind erwarten. Weil da merke ich tatsächlich in letzter Zeit ganz, ganz, ganz viel Themen, die halt unter anderem unsere Mütter in den Online-Treffen haben, und ich glaube, das wäre ganz schön, wenn wir einfach mal darüber sprechen, weil mich das halt immer freut, wenn du da wirklich so einen neutralen Blick reinbringen kannst.
Danke, ich freue mich da auch drauf. Ich denke, das ist ein gutes Thema, das auch viele, viele interessieren wird. Und ich finde, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Lass uns das gerne machen. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich möchte wirklich nochmal,
ich freue mich auch,
ich möchte heute wirklich nochmal totalen Appell an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer geben. Achtet auf euch, das ist das Erste, achtet auf euch, denn ihr habt in erster Linie immer erstmal euch, euren Körper, eure Seele, und ihr seid wichtig, ihr seid gut und ihr seid wichtig, und es ist wichtig, dass ihr intakt seid. Und wir sind häufig nicht bei uns, nicht intakt, aus unterschiedlichsten Gründen. Und dieser Teil von uns, der gerade abgespalten ist, der braucht auch seine Pflege. Der braucht seine Pflege und der braucht seine Hingabe, damit wir wieder ein Ganzes werden, damit wir uns auch wieder als ein Ganzes fühlen. Und pflegt euch, achtet auf euch, pflegt euch und fragt euch wirklich, was brauche ich? Und redet darüber. Gesundheit. Redet darüber. Gesundheit ist auch ein wichtiges Thema. Also pflegt euch, fragt nach Hilfe, sagt, was ihr braucht, und nehmt euch in eurem Leben bitte ganz, ganz doll wichtig. Denn das seid ihr. Ihr seid in eurem Leben der wichtigste Mensch. Denn nur wenn ihr bei euch seid und nur wenn ihr mit euch fein seid, könnt ihr auch anfangen, wieder außenrum zu geben und so weiter. Deshalb bitte pflegt euch und tut euch was Gutes. Das ist mein Appell für den heutigen Abschluss quasi. Und ich habe vorhin von dir die Ansage bekommen, wir müssen heute ein bisschen aufs Gas drücken. Das haben wir getan.
Das haben wir. Aber wir machen ja trotzdem nächste Woche. Und so ist es ja eigentlich mit jedem Thema bei uns, Herr Angie. Es ist ja nie so, dass wir sagen können, das besprechen wir jetzt einmal und dann war es das. Man merkt ja tatsächlich, es sind ja sehr übergreifende Themen. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch die große Einladung, wenn ihr irgendwelche Themen habt, wo ihr sagt, hey, ich würde es total toll finden, wenn Angie und Janina mal über genau dieses Thema sprechen, oder aber auch ihr zum Beispiel gewisse Leute bei uns als Podcast-Gäste sehen wollt, dann schreibt uns einfach über die sozialen Medien und dann gucken wir auch, dass wir das umsetzen. Ja, ich sag vielen, vielen Dank, liebe Angie, und freue mich schon auf die Episode Nummer 5.
Ich sag auch Danke und ich freue mich auch bis zum nächsten Mal. Tschüss!